Also heute ist ja eher der Tag der Institutionen. Wir haben heute Vormittag und heute Mittag sehr viele Präsentationen von Kunstvereinen gehabt. Nachher geht es weiter, ebenfalls eher aus der Perspektive von Institutionen, mit zwei Podien unter dem Titel vom Projektraum zum Kunstmuseum. Dazwischen kommt jetzt mal ein Insert. Ich freue mich, dass Stefan Dillemuth hier ist. Der wird eher nicht aus der Situation der Institutionen sprechen, sondern aus der Perspektive der Künstler und auch aus der Perspektive für die Künstler. Stefan Dillemuth ist Künstler und Professor des Lehrstuhls Kunstpädagogik an der Akademie der Bildenden Künste. Er hat studiert in Düsseldorf und München und hat 1990 bis 1994 unter anderem mit Josef Strau den mittlerweile ja zur Legende gewordenen Projektraum Friesenwahr 120 in Köln betrieben. Auch bekannt ist Stefan Dillemuth für ja, sowas wie ein Schlagwort oder ein Begriff. Das ist der Begriff Corporate Rococo, der auch in unserem Flyer auftaucht, in der Ankündigung zu diesem Beitrag. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Begriff natürlich heute auch wieder eine Rolle spielt und dass das anschlussfähig wird zu dem Vortrag, den wir gestern gehört haben von Frau Bonnet, die ja ein bisschen darum gekreist ist, um den Gedanken, dass es kein außerhalb von diesem wahren Wert von Kunst, kein außerhalb einer kritischen gesellschaftlichen Perspektive gehen kann. Und ich glaube auch, dass das bei Dillemuth eine Rolle spielt, denke aber, dass er auf diesem Außerhalb bestehen wird. Es ist ein performativer Vortrag, deswegen ist eigentlich nicht vorgesehen, dass nach diesem Vortrag, sobald das vorbei ist, eine Diskussion im Plenum geführt wird, aber sicher ist Stefan Dillemuth später ansprechbar. Ich freue mich, dass er hier ist und übergebe die Bühne.
Holger, vielen Dank für die einführenden Worte, vielen Dank für die Einladung. Sehr geehrtes Publikum, werte Gesellschaft, werte Gesellschaften, mein Beitrag heute wird aus drei Teilen bestehen. Zuerst möchte ich einen Film zeigen, den ich letzten Sommer mit Nils Norman zusammen gemacht habe, als einen Ausstellungsbeitrag in London. Dann wäre dieser sogenannte performative Vortrag oder eher performatives Zuhören angesagt. Und dann bekommt noch jeder ein Geschenk zum Schluss. So, das Ganze dauert etwa eine Stunde. Gilt schon. Das Ganze dauert etwa eine Stunde, aber jetzt vorab zu dem Film, weil ich habe Holger diesen Film mal vorab gezeigt und er meinte, hey, wir kriegen da wahnsinnige Probleme. Das ist auf Englisch, das ist auch eine Finanzfachsprache, denn sehr viel sind Originalzitate aus der Financial Times und das Ganze ist teilweise auch noch gewispert. Und deswegen möchte ich Sie warnen, es dauert nur 20 Minuten, den Text dazu gibt es aber dann später zum Nachlesen, wen es interessiert, vorne am Frontdesk, gratis. Und vielleicht noch zum Inhalt wäre zu sagen, dass ich mit Nils Norman an dieser Ausstellung, an dem Film arbeitete, letzten Sommer. Und kurz vorm Sommer ist eben dann diese Immobilienspekulationsblase USA hat angefangen, da zu platzen und wir haben das dann eben mit einem Freund, Anthony Davis, der uns auch textuell geholfen hat, verfolgt über den Sommer weg. Und eigentlich ist diese Subprime-Krise ja dann eben seit letztem Jahr bis heute noch anhaltend weitergegangen. Man hängt das nicht so an die große Glocke, aber wenn man das verfolgt, sieht man eben immer wieder, immer mehr, dass es einen immer größeren Abschmelzung des globalen Finanzmarktes gibt. Und die Frage ist eben, oder die große Frage ist eben, wird das auf die Kunst, auf den boomenden Kunstmarkt eben jetzt auch überschwappen. Ich glaube, dass wir momentan da an der Situation sind, wo eben alle Leute so ein bisschen die Luft anhalten. Und darum geht es dann vielleicht auch dann später in dem Vortrag. Jetzt aber eben, I'm short your house. Viel Spaß.
Prologue. In modern usage, the term bohemian can describe any person who lives an unconventional artistic life, where self-expression is the highest value. that art, acting, poetry, writing, singing, dancing, painting, etc., is a serious and main focus of his or her life. What we have seen more recently is the power of the market to distort all other values. So what even the concept of what is and what is not acceptable as work is defined first and fundamentally by the market and only secondly by creative urges. This has been the price of internalizing...
Ja, vielen Dank. Ich habe auch vergessen, den Film gibt es zum Runterladen im Internet. Die Seite heißt societyofcontrol.com. Ich wollte eigentlich die ganze Geschichte jetzt mal starten mit einer kleinen Erhebung, nämlich wer im Publikum ist Künstler oder Künstlerin? Okay, ungefähr 10%. Kurator, Kuratorin? Oh, wenig. 7%, Kunstgeschichtler, Kunstgeschichtlerinnen, jawohl, und die Kritikerinnen und Kritiker. Hey. Zu wenig Kritiker, das ist klar. Und dann Hochschulprofessoren und andere Funktionäre. Okay, gibt es auch ein paar, aber wenig. Und dann Studenten. Ja, könnten mehr sein, wie immer. Okay, und wer wäre dann nicht aus dem künstlerischen Feld? 1, 2, 3 Leute, nicht schlecht. Gut, aber für die, die nicht da sind, also Performance ist ja eigentlich meistens, was man dem Künstler zuschreibt. Und deswegen ist es eben sehr schwierig, als Künstler auf der Bühne zu stehen und einen Vortrag zu halten, weil das wird ja sowieso immer als Performance interpretiert. Egal, was er auch tut, man redet ja eben gerade sehr viel von der Performativität in der Kunst und so weiter. Das möchte ich heute vermeiden. Was ich mache, ist keine Performance. Das ist ein ganz normaler Vortrag. Wer aber die Performance macht, ich bitte um Ihre Mithilfe, das ist das Publikum. Ich bitte Sie mitzumachen und eine Zuhörperformance zu machen. Sitzen Sie ruhig da, es ist nicht weiter schwierig, hören Sie zu. Oder schalten Sie ab, lassen Sie Ihre Gedanken schweifen. Fühlen Sie sich aber als einer, der eine Performance macht. Und das möchte ich eben von vornherein schon auch klarstellen. Ich habe das mal in Wien ähnlich gemacht. Das hat mich eben dann total aus dem Konzept gebracht, eben dieser Trick. Ja, weil ich plötzlich gemerkt habe, dass ich vor dem Publikum mit diesem Trick einen wahnsinnigen Machtzuwachs bekomme. Ja? Jetzt, wo Sie alle die Performer sind, kann ich jetzt hier sozusagen viel härter agieren. Also nicht umsonst gab es in den 70er Jahren die Publikumsbeschimpfung und Ähnliches, um Sie sozusagen jetzt aus Ihrer Zuschauerlethargie daraus zu provozieren oder sowas. Ja? Das möchte ich aber nicht. Ich möchte das jetzt erstmal nur feststellen, dass mir auf diese Weise ein wahnsinniger Machtzuwachs erwächst. Gleichzeitig wiederholen Sie ja auch ohnehin das, was Sie im Alltag machen. Sie sind weiterhin Konsument, Konsumentin und Zuhörer, Zuhörerin und Sie fragen sich nicht, warum jetzt diese Bühne da ist, wer diese Bühne hier hingestellt hat, warum jetzt hier vorne jemand das Recht hat zu sprechen, was der spricht und so weiter. Das wird ja eben auch jetzt sozusagen im Normalleben gar nicht mehr befragt. Meine These heute, die will ich auch vorwegnehmen. Ich möchte sagen, dass momentan eine neue Rhetorik im Entstehen ist. Sie sehen ja, dass diese ganze Umdrehung dieser Performance-Verhältnisse ohnehin eine Rhetorik ist. Ich rede jetzt aber von einer anderen Rhetorik, die noch dazukommt, nämlich die Rhetorik einer neuen Ehrlichkeit oder eine neue Ernsthaftigkeit. Genau in dem Moment, wo der Kunstmarkt schwächelt, wo man eben jetzt aufgrund der gerade eben dargestellten Ereignisse, globaler Meltdown, was auch da immer noch kommt, die ganze Lebensmittelkrise und so weiter bahnt sich jetzt ohnehin erst an, der Kunstmarkt schwächelt und jetzt kommt plötzlich eben diese neue Ehrlichkeit. Mehr Ehrlichkeit, mehr Selbstkritik, mehr Artist-Run-Spaces, Die Zeiten des übermächtigen und übermütigen Markts sind vorbei. Ich will etwas bescheidener sein. So spricht der Markt in dem Moment seiner Schwäche. Er blickt auf seine Ressourcen, auf den Nachschub, dort, wo frisches Fleisch nachwächst, also an den Akademien, in den selbstorganisierten Orten. Aber der Markt steht eigentlich nackt vor euch, genau wie in Andersens Märchen. Das Spiel heißt eben im Moment, Marie-Antoinette baut sich einen Bauernhof. Oder ihr Mann baut sich eine Eremitage mit künstlichen Rissen, Enkrustationen, vielerlei Schalentier und so weiter, um sich dort zurückzuziehen und sich vielleicht etwas zu besinnen. Das ist vielleicht ein Trend dieser Veranstaltung hier auch. Aber es gibt noch ein paar andere und deswegen wollte ich ein paar Dias zeigen. Also es ist natürlich auch der Trend hier auf der Bühne, die neue Ehrlichkeit. Können wir ein Dia anschalten? Ah ja, genau. Es gibt nämlich gerade an diesem Wochenende, also just in diesem Moment, auch eine andere Tagung der Evangelischen Akademie in Tutzing. Dahin hätte ich es eigentlich ein bisschen näher gehabt, nach dem schönen Starnberger See. Hier Kunst nach Geld. Wie kommerzfähig ist die Kunst? Wie kunstfähig ist der Kommerz? Schauen wir mal gerade, wer spricht. Also Isabel Graf, Chris Derkon, Wilhelm Schürmann als Vertreter der Sammler. Wir haben ja den Herrn Falkenberg hier. Daniel Birnbaum als Vertreter der Trendy Frankfurter Akademie. Und wir haben ja den Herrn Schmidt-Wulfen der Trendy Wiener Akademie hier gehabt. Also bitte das Nächste. Hier Samstag, 18 Uhr. Könnt ihr selber rausfinden, wer da gerade spricht. Der kleine Unterschied ist eben, da geht man auch noch zum Beten. Morgenandacht ist am Sonntagmorgen, sieht man das da? Also man sieht, da in Tutzing ringen zwei Glaubenssysteme miteinander, also die evangelische Kirche und der Markt. Und hier ist es eben der Glauben in den Markt, beziehungsweise der Glauben in vielleicht Non-Profit-Organisationen. Ja, genau. Also weiteres Beispiel wäre zum Beispiel dann der Herr Falkenberg, den man zum Beispiel nachher dann befragen kann. Ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich so ist, aber ich habe gehört, er kauft jetzt den Merwe Verlag. Also genau, vielleicht eben wiederum Marktprobleme. Also der Sammlerstar, der so den neuen infantilen Vitalismus mehr oder weniger sofort vertritt, der backt das jetzt ab mit dem ganzen Intelligenz, die man da zusammenkaufen kann. Aber vielleicht ist das auch nur ein Gerücht, ich weiß es nicht. Das nächste Dia ist dann das Projekt Subvision in Hamburg, um bei Hamburg zu bleiben. Eben da gibt es eben an für sich geplant für dieses Jahr, dann verschoben auf nächstes Jahr, höre ich gerade, 100 Offspaces, die weltweit eben da zusammengeführt werden sollen und auch in Containern ihre Projekte darbieten in der Hafen City. Und das Ganze wird angeblich, ich weiß es nicht, aber dazu hören wir vielleicht später auch mehr, von der Hafen City GmbH mitproduziert oder an, weil die das angestoßen hat. Und das ganze Projekt wird dann auch mit Bundeskulturstiftungsgeldern finanziert. 400.000, glaube ich, habe ich gehört. All das nur vom Hörensagen. Da gibt es eben dann im Internet so ein paar Proteste dagegen. Die Bundeskulturstiftung wird angepisst. Gehen wir mal weiter in die Lower East Side jetzt nach New York. Wie Sie wissen, hat sich ja da in New York in den letzten 10 Jahren die Galerieszene sehr stark festgebissen, konsolidiert, eigentlich so eine Art eigenes Ghetto geschaffen in Chelsea. Jetzt guckt man eben wieder woanders hin, in die Lower East Side, einer der wenigen Orte, wo Gentrifizierung nur auf 80% kocht und nicht auf 120%. Und da gab es eben so ein paar interessante Vorreiter-Spaces wie Rina Spallings, Orchard oder Michelle Macaron. Die haben vor ein paar Jahren angefangen und mittlerweile ist es so ein bisschen so ein Signal, dass eben da immer mehr drauf projizieren. Also was projizieren sie drauf? Auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit, so eine gewisse Ehrlichkeit. Auch dieser ganze runtergekommene Grunge-Look, der vielleicht da noch dominant ist und nicht mehr die fein rausgeputzte Galerie. Und vielleicht überlegt sich der ein oder andere, sich da eben jetzt rüberzusiedeln. Also jemand, der das schon gemacht hat, ist die James Fuentes Galerie und die hat dann auch gleich eine Lower East Side Map Angefertigt nicht diese Karte, das ist eigentlich jetzt nur ein bisschen zu zeigen, wie es momentan da aussieht, aber er hat dieses Gelände kartiert mit sozusagen Spaces, die es eben in der Vergangenheit, in den letzten 30, 40 Jahren dort gab, die wichtig waren, die es ja auch zum Teil nicht mehr gibt. Und er selber hat jetzt die neuen Plätze auch auf diese Karte getan. Ich fand das irgendwie einigermaßen lustig, weil es ist ja eben von Alters her so, der, der die Karte hat, der eben bestimmt eben auch das Territorium und wie das Territorium gelesen wird und wer dort angesiedelt ist oder wer nicht. Das nächste, die ja wäre eben auch noch eine lustige Geschichte eigentlich. Also die schnarchigste aller deutschen Schnarchinstitutionen ist ja im Prinzip das Goethe-Institut. Ja? Und das Goethe-Institut, das mietet jetzt einen Offspace in der Lower East Side und gibt das jetzt eben, aber weil die ja keine Ahnung von der Kunst haben, dann dem Münchner Kunstverein zur Verwaltung für ein Jahr, zum Kuratieren. Und der Münchner Kunstverein macht jetzt da eine Ausstellung oder mehrere Ausstellungen natürlich. Die erste war dann eben Publish and Be Damned, so eine Art Messe für alternative Fanzines. Und die zweite, das sieht man jetzt, glaube ich, hier, Wolfgang Tillmanns und andere schon bekannte Namen. Also hier geht es offensichtlich um so einen Mix zwischen alternativ und arriviert. Aber schauen wir mal weiter. Es gibt eben dann auch einen ganz anderen interessanten Ort, da im sechsten Stock, glaube ich. Der heißt Rental Gallery. Eben auch so eine Galerie zum Reinschmecken, scheint mir. Also das heißt, eine Galerie, die andere Galerien ausstellt, beziehungsweise denen ermöglicht, da für einen Monat mal ihren Fuß in dieses neue Territorium reinzustecken und entweder ihr Logo daran abzubilden oder aber eben mal zu gucken, wie sich die neue Neighborhood so anfühlt. Ich dachte gerade, mit den vielen chinesischen Zeichen ist es auch so ein Signal an den chinesischen Markt. Dann ist es interessant, dass es geht ja viel dann um diese Probleme der Gentrifizierung und so weiter. Eine wichtige Rolle spielen da so mittelhohe Hochhäuser, ganz so hoch hinaus bauen will man ja nicht mehr, hat man gesehen, World Trade Center, da fliegen zu leicht die Flugzeuge rein, also macht man es mittelhoch und residential. Und ich habe jetzt gehört, dass ein Londoner Star-Architekt so ein 24-Store-Building plant oder gerade im Planen ist. Und da sollen dann Residential Galleries rein. Und dann habe ich gefragt, hey, was sollen da Residential Galleries in so einem 24-Tower-Block? Und da meinte der, der mir das erzählt hat, ja, es geht hier eher so um Private Collections, die dann eben mal am Samstag zwischen 14 und 17 Uhr eben ihre Private Collection dann aufsperren. Also das ist interessant, dass eben dann die Collector sozusagen dann in dieses Trash-Viertel eben sich dann auch einkaufen und die Kunst ab und zu mal sichtbar machen. Interessant, vielleicht auch noch eine andere Variante des Ehrlichkeitshypes. Nächstes bitte. Ah ja, genau, das habe ich hier gar nicht auf meiner Karte. Das ist natürlich das New Museum in der Bowery. Die Bowery war ja eine der verkommensten Straßen in New York. Da wird jetzt eben so eine Star-Architektur reingebaut und die Bowery ist jetzt eben maßgeblich da beteiligt an der das New Museum maßgeblich beeinflusst, ja und so weiter, wisst ihr. Nächstes. Ja, das wollte ich eigentlich zeigen. Flash Art, weil da kommt eben auch noch mal was Interessantes dazu, wie ich finde, eben sozusagen das Hypen durch die Kritik des Hypes. Ja? Also Flash Art macht sozusagen jetzt die neueste Nummer auch wiederum, was ist da los im East Village, ja? Und in der Lower East Side. Und dann kommt, ja, wir sehen das aber kritisch und wir diskutieren das jetzt erstmal. Und ja, da gibt es ja auch eine Vergangenheit, die schauen wir uns jetzt erstmal an. Also da kommen so die Archäologen und da kommen die Kritiker. Und das Ganze ist eben dann trägt dann eben trotzdem zum Hype bei. Genauso vielleicht beim nächsten Dia eine Ausstellung jetzt hier in Deutschland, über Deutschland, hoho. Vertrautes Terrain heißt die, läuft auch jetzt gerade an im ZKM, eine Ausstellung, die jetzt ganz schlau auch wieder sagt, es gibt so und so viele Ausstellungen bis hin zu Made in Deutschland oder wie das hieß, die eben dann so Standortfaktor Deutschland so hypen oder sagen, hier ist die wahnsinnig viel los, also wir machen jetzt eine Ausstellung über eine kritische Ausstellung über dieses Phänomen Deutschland und so weiter. Und das ist meines Erachtens auch wieder genau der Punkt, eben sozusagen mit der Kritik über etwas, eben das Ding sozusagen trotzdem vorantreiben. Und ja, Deutschland ist eben dieser offene Kritik, bereite, kritikfreundliche Ort. Interessant auch noch das, was ich da versucht habe herzuleiten, nämlich, dass Fußnote eben dann auch ein Teil der Ausstellung mit Sammlern, Sammler's Choice, Collector's Choice heißt das. Ja, also man macht die kritische Ausstellung über Deutschland und einen Teil der Ausstellung tritt man dann noch ab und sagt, hier Collectors, steckt auch noch mal das rein, was ihr denkt, was mit Deutschland zu tun hat oder kritisch ist. Art Forum, machen wir mal weiter, macht eben jetzt hier auch wieder Berichterstattung über Hedgefund-Management und so weiter, Roundtable-Discussions mit Isabel Graf und Thomas Grow und weiter. Da hat man wieder auf einer Seite so alle Issues der Zeit so beieinander, einschließlich des Kopfes da von Damien Hirst. Und dann, so heißt es auch wieder, weiß ich jetzt nicht, die Gerüchte gehen, Generali, die also bekannte oder die mustergültige Sammlung Generali, die sich doch sehr ernsthaft irgendwie der modernen Kunst genähert hat, die muss jetzt, wird jetzt auseinandergerissen, weil eben diese ganze Hedgefund-Geschichte die Versicherung so stark unter Druck setzt, dass die jetzt Sachen verkaufen müssen. Ein anderes interessantes Ding, das sage ich jetzt nur weg vorab, weil ich möchte jetzt noch mal kurz einen Rückblick machen und auch auf dieses Problem der Universitäten kommen. Also Siemens hat jetzt ja sich mehrfach um die Akademie, um die Zukunft der Akademien gekümmert. Dankenswerterweise ist auch wahnsinnig viel rausgekommen dabei für die Akademie. Ich fühle mich schon viel besser an meinem Ort. Aber der nächste Schritt war, nicht mehr die Akademie wird thematisiert, sondern dieses sogenannte Non-Aligned Research. Was wäre das? Das wäre eben Forschung, die nicht mehr in Institutionen stattfindet, sondern außerhalb von Institutionen, sprich mehr oder weniger bohemistische Forschung oder Forschung im selbstorganisierten Bereich. Siemens hatte das letztes Jahr auf seiner Webseite und das ist aber dann, hat sich dann von dem gelöst und es gab dann letztes Jahr hier in Berlin eine Konferenz, die sich diesem Thema genähert hat, aber eben dann nicht mehr offensiv oder offensichtlich von Siemens gesponsert. Gut, erste Hürde genommen. Ja, das kann man kurz ausmachen. Also, wir hatten ja gestern viel über Sponsorship geredet. Oder es wurde sehr viel über Sponsorship geredet. So, als wäre Sponsorship jetzt sozusagen das Einzige, was jetzt sozusagen aus diesem Private Partnership-Bereich so rüberwächst. Sponsorship, das fing ja so in den 80ern an etwa, zumindest im Kunstbereich, hatte, aber immerhin war der Sponsorer noch relativ passiv, hatte eben so, das klang auch so positiv nach Mäzenatentum, war aber erwiesenermaßen da eben die lustige Geschichte, 95 so ein Symposium in Leipzig, wo eben Leute aufgestanden sind, Wissenschaftler, die gesagt haben, hey, Sponsorship, das ist erwiesenermaßen die bessere Werbung, weil sie eben direkt in die Zielgruppen reingeht und die Leute, die Sponsorship betrieben haben, also Oetker und so weiter, waren da, die waren völlig echauffiert und haben gesagt, kann man nur sowas sagen? Die haben sich sozusagen in ihrer bürgerlichen Ehre sozusagen verletzt gefühlt, dass man ihnen sowas Böses da unterstellt. Sponsorship, außerdem wissen wir auch, die große Gefahr ist, dass eben sich der Staat aus der Affäre zieht und dass dann eventuell, wenn der Sponsorer sich dann rauszieht, die Institution nackt dasteht oder ohne Hosen oder sowas. Ja, oder zumachen muss. Sowas gab es ja in der Vergangenheit schon und das sollte man vielleicht dann auch bedenken. Auch wäre das zum Beispiel jetzt so ein neuer Punkt, wo der neue Ehrlichkeitsdiskurs wieder greifen kann, wo die Leute sagen, hier Siemens oder wer auch immer, die sind ja jetzt auch in der Krise, hey Leute, sind wir ganz ehrlich, wir haben es jetzt doch eine Weile lang durchgehalten und das war auch cool, oder was wir hier gemacht haben, leider müssen wir jetzt uns da rausziehen, ja, blöd, der Staat geht auch nicht wieder zurück und so. Also da lässt sich, glaube ich, einiges machen für den Ehrlichkeitsdiskurs. Das nächste war aber dann doch in der Mitte der 90er das Branding. Ja, das war ja eben die total geile Sache, weil jetzt die Corporation, die Firma, aus ihrer passiven Rolle rausgehen konnte und sozusagen selber Künstler spielen konnte. Ja, wir machen unser Logo so cool, dass wir das auf jeden Schrott draufpressen können, auf jedes 50-Cent-T-Shirt aus hergestellt, weiß da, was weiß ich wo, ja, Dings drauf, wow, 50 Euro. Und da haben die Konzerne natürlich gerne auch auf künstlerische Strategien geguckt, denn die haben es ja eigentlich vorgemacht. Ja? Wie macht man aus Schrott eben Bedeutung und Geld? Siehe, guck halt in die Kunstszene. Dann aber gab es eben, wer das irgendwie so ein bisschen dick hatte oder parallel fast dazu, hat sich das entwickelt, was jetzt immer deutlicher wurde, nämlich dieses sogenannte Corporate Social Responsibility. Das heißt, Firmen übernehmen jetzt sozusagen, spielen den hilfreichen Samariter und übernehmen jetzt tatsächlich ganz wichtige Bereiche der Gesellschaft. Grundversorgung, Krankenhäuser von McDonald's, Shell macht den Umweltfreund, die Berliner Universitätsbibliothek, da steht jetzt Volkswagen drauf, Siemens kümmert sich um die Kunstakademien, habe ich schon gesagt. Also das ist Corporate Social Responsibility, denn das Geilste für die Firma ist ja sozusagen jetzt in die Rolle des Staates hineinzugehen. Gut, und jetzt komme ich eben zu den Universitäten, denn da, via Bologna-Prozess, passiert es ja momentan auch, dass Firmen eben der Zugriff auf die Universitäten erlaubt wird. Also der Bologna-Prozess kommt ja sozusagen mit drei Abteilungen. Dieses Bachelor- und Master-Ding, die zusätzliche Verschulung des Unterrichts, dann mit einer geänderten Struktur, demokratischer Abbau von Institutionen, Mitbestimmungsinstitutionen innerhalb der Hochschule. Dafür kommt der sogenannte Hochschulrat dazu. Der Hochschulrat besteht zu 50% aus externen Mitgliedern, sprich Mitgliedern der Industrie. Wer mal auf die Webseite gucken will, bei der Uni München, da sitzen die ganzen Jungs von Siemens und BMW drin. Das also sozusagen der Zugriff auf die Universitäten. Und dann zu allem Überdruss muss der Student jetzt noch dafür bezahlen, ja, dass er dort ausgebildet wird. Aber er wird natürlich sozusagen, kauft sich ein in diese Logik. Ja. Er wird ja sozusagen, wird jetzt seine Universität, diese neue Corporate Universität, und die begleitet ihn ja auch dann sein Leben lang durch. Lifelong Learning, das wird jetzt auch noch eine ganz gute Erwerbsquelle für die Unis werden. Und das ist ja eben auch der Punkt, dass die Unis jetzt nicht allein eben Ziele für Marketing sind, weil sie für Coca-Cola oder was Absatzmärkte darstellen würden, sondern weil ein Dienstleistungsverhältnis gegenüber denjenigen, die sich bilden wollen, etabliert wird, dass mit den Hochschulen Geld verdient wird selber und dass Hochschulen jetzt auch wiederum Branding betreiben. Das heißt, wie heißt es bei McDonald's? Franchising-Systeme werden aufgebaut, also das heißt Zweigstellen in Drittweltländern und so weiter, wo man eben dann in Neu-Delhi ein Oxford-Degree machen kann oder sowas. Das muss natürlich dann bezahlt werden. Ja. Gut, was ich aber eben sagen wollte oder klar machen wollte, bei den Hochschulen wird es eben am eklatantesten, dass sozusagen jetzt, nachdem die Krankenhäuser, das Wasser und alle gesellschaftlichen Bereiche zunehmend jetzt besetzt werden von Firmen, dass jetzt sozusagen, zumindest in Europa, die letzte Instanz, also die Reproduktion, der Ort der Reproduktion besetzt wird. Und deswegen sehe ich jetzt auch auf anderer Ebene, also auf überstaatlicher Ebene, über internationale Abkommen wie World Trade Organization, GATT und so weiter, dass jetzt sozusagen immer mehr global diese Privatisierungsmechanismen geschaffen werden und dass sich immer mehr so eine Art Totalität abbildet, wo man irgendwie fast wahnsinnig wird, ob man denn jetzt irgendwie paranoid ist, wie man glaubt oder sowas. Wenn man jetzt noch ein bisschen zurückgucken auf die Mit-90er, das sind jetzt eigentlich nur so ein paar Fetzen, die ich hier noch habe, also dass wie jetzt, sagen wir mal, in der Kunst nach diesen sehr seltsamen 80er Jahren, die dann auch so langweilig wieder wurden, sich dann diese institutionskritische Kunst geregt hat Anfang der 90er und dann, zumindest da, wo ich tätig war, sehr viel selbstorganisierte Projekte, die dann vielleicht, alles war ja Mitte der 90er etwa wieder abgegessen, entweder in die Institutionen aufgenommen direkt als Künstler oder sowas oder selbst organisierte Strategien wurden dann als Strategien anderswo benutzt und abgesaugt. Dann fragte man sich, was in der zweiten Hälfte der 90er Jahre mit diesem ganzen neoliberalen, sehr sichtbaren neoliberalen Umbau dann so stattfand, ob man dann vielleicht willentlich oder nicht jetzt in diesen selbstorganisierten Bereich eigentlich so die Ideen dafür gegeben hat. Und dann haben ja auch diese Boltanski-Ciapiello-Leute gesagt, eben diese sogenannte Künstlerkritik, dass eben die Künstler eben so eine Art Vorreiterfunktion erfüllen für diese ganzen neuen flexibilisierten Arbeitsformen. Dazu aber eben eine kleine Korrektur mit zwei Fußnoten, weil ich zum Beispiel glaube, dass natürlich damals ging es nicht darum, eine Vorreiterfunktion zu erfüllen, sondern dass die Tatsache, dass Künstler auch Kritiker waren, die haben auch geschrieben, die haben auch Ausstellungen gemacht, die waren Poeten, die waren Fashion Designer, alles Mögliche, das ging eigentlich darum, dass man eine Art von autonomen Bereich etablieren konnte. Egal, was sonst in der Kunst so stattfand, es war wichtig, dass man sozusagen Öffentlichkeit gebildet hat untereinander für verschiedene Gruppen, andere Leute mit reingezogen hat. Und das war eben der Punkt meines Erachtens, dass man deswegen alle diese Rollen, die eben das große Kunstsystem eben sozusagen auch hat, auch im Kleinen macht, aber eben sozusagen jeder sollte das auch können. Das heißt, da ging es auch um so einen Moment, der in Fragestellung von eben dem traditionellen Künstlersubjekt und in Fragestellung auch von sowas wie vielleicht Hierarchien oder Autorität. Das Interessante ist eben, dass das auch zum Teil jetzt wiederum in Institutionen sich abgebildet hat. Also was ich vorhin sagte, jetzt zum Beispiel Münchner Kunstverein oder Goethe-Institut macht jetzt diesen Offspace oder sowas. Ich glaube, dass also auch in die Rolle des Kunstvereins sehr, sehr vielfältig ist, dass unter Umständen man sozusagen in einem Jahr ganz unterschiedliche Öffentlichkeiten versucht zu bedienen und unter Umständen ganz unterschiedliche Formate selber macht. Also Museen sozusagen, die Offspaces betreiben oder Blue Chip Galleries, die dann ein oder zwei Leute direkt von der Akademie in sich dann einverleiben und sagen, hier habe ich die große Qualität entdeckt oder sowas. Ja. Gestern wurde eben auch erwähnt, dass eben auch Sammler oder andere Träger sozusagen im kulturellen Bereich eben auch sozusagen die Bedeutungshoheit oder beziehungsweise Erzeugen von Bedeutung selbst in die Hand nehmen, dadurch, dass eben jetzt Interviews gegeben werden, dadurch, dass man in einem bestimmten Netzwerk arbeitet, dadurch, dass Sammler ihre eigenen Museen und so weiter machen. Also all das sehe ich auch ein bisschen fast so eine Art von Autonomisierung, dass man so gewisse Fürstentümer sozusagen dann absteckt für sich. Genau, müssen wir ein bisschen schneller machen. Denn eigentlich wurde ich hier eingeladen, um über dieses Buch hier zu reden. Nicht das, sondern dieses. Das Buch heißt Corporate Rococo, kann man auch nochmal ein Bild zeigen. Genau. Und das hat ein Freund von mir geschrieben im Jahr 1997. Werner von Delmont heißt er. Ich weiß leider nicht, wo der momentan ist. Ich glaube, irgendwie in Afrika hat er sich abgeseilt. Aber ich habe darin auch, er hat mich gebeten, weil wir viel geredet haben über dieses Corporate Rococo, diesen Begriff, und ich habe dann auch ein Interview, das ich mit dem Herrn Vormann und dem Herrn Schüttpelz geführt habe, da beigetragen. Und die Idee hinter diesem Corporate Rococo, so wie ich es jetzt verstehe, ist eben, dass man erstmal guckt, dass dieser Container, in dem wir bisher waren, diese bürgerliche Öffentlichkeit, die hat ja irgendwo mal angefangen. Und gemeinhin wird gesagt, das hat angefangen mit der Aufklärung und mit der Französischen Revolution. Und seitdem her gibt es eben diese Tendenz, sich möglichst demokratisch selbst zu verwalten, in Einheiten, die meistens kulturelle Einheiten sind. Also alle Deutschsprechenden nennen sich Deutsch oder alle französischen Franzosen, und dann macht man diese Einheiten und da versucht man sich eben sozusagen demokratisch mit gewählten Parlamenten und so weiter zu verabreden, auch in der Kunst, Habermas und so Zeugs. Ja, aber die Frage wäre, auch aufgrund des Szenarios, was ich jetzt so ein bisschen ausgeleuchtet habe, ob denn diese bürgerliche Öffentlichkeit überhaupt noch so existiert oder ob sie sich vielleicht dem Ende hinneigt. Ja? Der Autor Werner von Dellmond sagt, wir erleben momentan, ohne es zu merken, den Beginn einer neuen Zeit. Eben das Corporate Rococo. Wir haben eben die Auflösung der Nationalstaaten als selbstbestimmte Container. Und wir haben eine Fragmentierung der Öffentlichkeiten. Also das heißt, dass alles sozusagen, selbst Subkulturen, nur noch als Märkte gedacht und erschlossen werden. Es gibt ja auch keine Ideologien mehr, denn wir sind ja frei, solange der Markt frei ist. Und der Markt erlaubt ja eben ohnehin alles, das haben wir auch gestern in der Diskussion gesehen, es darf ja da keine Konfliktlinien geben, keine Ideologien, keine, das wäre so typisch deutsch, da jetzt irgendwelche Gegensätze zu erzeugen, denn alles ist ja erlaubt. Und das ist alles wunderbar, solange es Kosten abwirft und keine Kosten verursacht. Und wenn das der Fall sein sollte, geht man doch bitte hin und helft sich selber. Also Selbstorganisation, bitte sehr, wenn ihr hier nicht mitmachen wollt, macht es doch dann alleine. Selbsthilfe wäre das aber. Gut, wir haben dann natürlich auch dieses Motiv des Höfischen. Also in dem Buch wird aber nicht irgendwie eingegangen, wie das Ganze sozusagen, Rokoko ist ja Absolutismus, wohin das Ganze so zielt. Werner von Dellmond redet meistens nur über die absolute Münze, die globale Münze oder sowas. Es gibt seines Erachtens globale Höfe, Prunk, Glamour, die über die Hungersnöte und Endzeitszenarios hinwegtäuschen. Da haben wir, glaube ich, noch ein gutes Bild, zwei Bilder weiter, glaube ich. Das ist der Inhalt dieses Buches, leider vergriffen. Ja, hier, halt! Zurück, genau, hier, der Spiegel, wunderbares Foto, die Neger kommen und essen uns alles weg, so nach dem Motto, und deswegen müssen jetzt bei uns dann auch die Lebensmittelpreise höher werden, oder nochmal eins weiter, da, The Wolf at the Door, gibt es ja diese ganzen wunderbaren Szenarios jetzt, wenn das Öl dann weniger wird, wie schaut es denn dann so aus, aber das nächste ist eigentlich interessanter, Bix, um den es da geht, der hat ein Buch geschrieben über also so eine Art für Anlageleute, also reiche Leute, sagt er, sollen sich jetzt möglichst in Wäldern abgeschiedenen Orten Blockhäuser kaufen und da schon irgendwie Zeugs bunkern und so weiter, etc. steht ja da, und mit etc. meint er auch wahrscheinlich Waffen. Und dieser Bix, das ist das Interessante, der war für eben diese Morgan Stanley Investment Bank, war der Advisor. Also das ist eigentlich jemand, der es wissen sollte. Auch hier die neue Ehrlichkeit, back to the roots, Walden 4 oder Walden 5, wo sind wir jetzt gerade angekommen? Genau. Ja, wir haben diesen ganzen Shot, da weiß ja jeder, Paris Hilton Celebrities und so weiter. Ja. Also, es geht also hier nicht darum, ich lese jetzt mal das ab, um es schneller zu machen, es geht jetzt hier nicht darum, um einzelne Sammler, Galeristen, Institutionen zu kritisieren, in Klammern doch auch, sondern wie sie sich alle einfügen in einen Gier- und Ausbeutungszusammenhang und der Legitimierung einer globalen kapitalistischen und neoliberalen Wirtschaftsordnung zuarbeiten, das ist der Spiegel ihrer Eitelkeit. Dort im Wettbewerb schult sich ihr Geschmack. Dort zeigt sich Erfolg und Misserfolg ihrer Sammlung. Institutionen, Sammler und ihr Markt haben es in den letzten 20 Jahren geschafft, jede Dissidenz oder Kritik an ihrer Macht auszugrenzen oder rückzustellen. Angefangen vom kunstinteressierten Gymnasiasten, Studenten der Akademien, jungen und alten Künstlern, Galeristen, Kuratoren, Kritikern, Sammlern, Institutsleitern, Investoren, Spekulanten, eine einzige affirmative Kette einzuarbeiten auf das, was allgemein als Erfolg angesehen wird. Die Partizipation in einem globalen Glamour- und Geldkarussell via Image-Making und Branding, welche auf die Anhäufung von fiktivem Kapital hinarbeitet. Unausgesprochen werden dadurch alle auf dem Weg liegenden und daraus resultierenden Ausbeutungsprozesse legitimiert. Das heißt, es gibt nicht nur Ausbeutungsprozesse innerhalb des erwähnten Reigens, sondern der Reigen arbeitet der Glorifizierung eines Prinzips zu, um dessen ausbeuterische Verkettungen weltweit zu übertünchen. Vor dem Hintergrund wundert man sich aber, warum es im kulturellen Feld dagegen keinen effektiven Widerspruch gibt. Im Gegenteil, das 68er-Bashing, beliebtes Spiel in den Feuilletons, Tours auf dem Vormarsch schmaler Stars und Ego-Performance und in der Literatur der Büchnerpreis für den unsäglichen Mosebach. Die letzten 10 Jahre waren geprägt von einer Mobilmachung einer neuen konservativen Rechten. Aus Furcht vor den zunehmenden sozialen Konflikten leben wir in einem Sicherheits- und Überwachungsstaat. Die Frage ist, wie verhält sich der Künstler in dieser neuen Zeit? Wird er aufhören, mit seiner Kunst der neue Komplize, der Hofkünstler zur Ausstattung der korporaten Repräsentationsgier und Ausbeutungsverhältnisse zu werden? Derjenige, der mit geschickten Strategien immer neue verführerische Waren produziert? Oder gelingt es, Kunst ihre eigene Rolle in den geänderten Umständen zu reflektieren und sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Was wäre denn eine neue, kritische Öffentlichkeit, die auch durch die Kunst erzeugt wird? Und dafür zum Schluss 2 Antworten. Und die 2 Antworten haben zu tun mit diesen Begriffen Selbstorganisation und Forschung. Forschung eben als Untersuchung der vielen Unabwägbarkeiten und Probleme, mit denen wir momentan künstlerisch wie gesellschaftlich konfrontiert werden. Forschung aber an allen Institutionen, überall, auch hier im Saal zum Beispiel, aber trotzdem Forschung meines Erachtens interessant dort, wo Forschung nicht kontrolliert werden kann, also dort, wo Forschung im Selbstauftrag erfolgt, dort, wo bohemistische Forschung stattfindet, also nicht an Institutionen, nicht an Universitäten. Auch dort wird natürlich Forschung nötig sein, aber dort hängt die Forschung ab, sozusagen in diesen Rädern dieses neoliberalen Netzwerks, sozusagen in dieser neoliberalen Privatisierung. Deswegen eben Selbstorganisation und nicht Selbsthilfe. Also letztere, die Selbsthilfe wäre eine durch den Kapitalismus zugewiesenes letztes Mittel für die Ausgeschlossenen. Lassalle schon 1880 hat eben, war ja so ein Arbeiterführer, hat sich gegen Selbsthilfe ausgesprochen. Er hat sich für Selbstbildung ausgesprochen. Ja? Das heißt, weil er gesagt hat, einem gebildeten Arbeiter wagt man es nicht, diese Hungerlöhne anzubieten. Ja, aber Selbsthilfe hat er gesagt, nein, weil uns steht ja der Lohn, der ordentliche, gerechte Lohn zu an diesen Produkten, denen wir hier arbeiten. Selbstorganisation wäre meines Erachtens auch kein Karrieremodell, nicht die Ich-AG, nicht Selbstentrepreneurship. Denn das hieße, am herrschenden System teilzunehmen, am Kapitalismus. Selbstorganisation aber, um das herrschende System auszuhebeln. Grundlegende Infragestellung der herrschenden Ökonomie und Ideologie. Denn wir leben in einer Ideologie, auch wenn es Leute immer wieder von Neuem verneinen. Und deswegen wären auch die Leute, die sozusagen sagen, es gibt kein Außen mehr, meines Erachtens ist es momentan das konservativste Argument. Also angenommen, selbst wenn es kein Außen gäbe, lasse ich mir diese Vorstellung aber nicht nehmen, dass es ein Außen gibt. Ja? Und nur durch die Macht auch der Setzung, und wir reden jetzt auch als Künstler, auch künstlerischer Setzung, nur durch die Macht der Setzung lassen sich die Dinge, die schon gesetzt sind, aushebeln. Und deswegen meines Erachtens auf ein Außen auf jeden Fall bestehen. Deswegen auch meine Kritik an dem neuen Ehrlichkeitsdiskurs, denn der findet statt lediglich innerhalb einer gänzlich abgesicherten Konstruktion von Markt und Gesellschaft und will die strukturellen Bedingungen und Einschränkungen, in denen er sich bewegt, gar nicht sehen oder attackieren. Er ist werteerhaltend, rückwärtsgewendet und konservativ. Ja, ich glaube, das wär's.